Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Head Coach Elisabeth Niedereder. Willkommen bei einer neuen Folge von Push Your Limit, dem Podcast von Tristyle. Heute bei einem Long Jog Special, die Long Jog Folge 2. Dauert etwa 90 Minuten, begleitend zu eurer Ausdauereinheit. Das kann beim Laufen genauso sein wie beim Radfahren oder eventuell auch beim Nordic Walking. In dieser Folge wird die Lissi eure Fragen beantworten und zusätzlich auch von euch gewünschte Musik spielen. Erste Frage, Lissi: Kohlenhydrate beim Long Jog zuführen oder lieber nicht?
Okay, gut, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Also danke mal für die Frage. Ja, das ist natürlich ein Thema, das viele bewegt und wo auch sehr viele Mythen ja herumgeistern, sagen wir mal so. Grundsätzlich muss einem bewusst sein, sobald man sich in Bewegung setzt, also laufend, ja, oder auch gehend, wie auch immer, werden Kohlenhydrate als bevorzugte Energiequelle herangezogen. Bis zu einer gewissen Dauer, beziehungsweise hängt es natürlich auch ein bisschen von der Sauerstoffzufuhr ab. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Minuten Vollgas laufe, verbrauche ich sehr viel Kohlenhydrate, ja. Wenn ich jetzt natürlich 2 Minuten gemütlich laufe und vorhabe, dass ich weitere 90 Minuten laufe, werden natürlich die Energiequellen langsamer angezapft und ich habe natürlich eher auch die Chance, dass ich nach einer gewissen Dauer vermehrt Fette dann verstoffwechseln kann. Und das bringt mich jetzt auch zur Beantwortung der Frage: Ja, wenn eine gewisse Dauer beim Training überschritten wird, sollten auf jeden Fall Kohlenhydrate zugeführt werden. Warum? Weil nach ca. 90 Minuten sind die Kohlenhydratspeicher, also vor allem die Muskelglykogenspeicher, weil die Leber gibt nicht so viel her an Energie, die sind ca. nach 90 Minuten erschöpft. Das heißt, der Körper wird nicht nur gezwungen, sondern er greift einfach vermehrt auf andere Energiequellen wie Fette zu. Und wenn ich jetzt vorhabe, die Länge der Einheit auf 2 Stunden, 3 Stunden oder noch länger zu erhöhen, dann muss ich auf jeden Fall beginnen. Ich würde sagen, frühestens nach 1 Stunde, ja, aber spätestens so nach 90 bis 120 Minuten sollte man dann schon überlegen, in welcher Form ich Kohlenhydrate zuführe. Natürlich in einer leicht verdaulichen Form. Aber ja, die Frage kann ich klar mit Ja beantworten. Kohlenhydrate sollten auf jeden Fall beim Longjog zugeführt werden. Und ein letzter Punkt noch. Man kann den Körper nicht austricksen, indem man keine Kohlenhydrate zuführt oder indem man keine Kohlenhydrate vorher verzehrt und dann glauben, er würde vermehrt Fette verbrennen. Das ist ein Irrtum und schadet eher mehr, als es bringt.
Das heißt, Kohlenhydrate zuführen beim Longjog auch dann, wenn man noch keinen Hunger verspürt?
Das betrifft eher das Trinken, würde ich sagen. Aber die erste Stunde braucht man theoretisch nichts. Zwischen der ersten und der zweiten Stunde werden ca. 30 Gramm Kohlenhydrate empfohlen und ab der zweiten, dritten Stunde sind es dann auch deutlich mehr. Das heißt, wenn ich jetzt vorhabe, eine Höchstleistung zu bringen, sagen wir zum Beispiel einen Marathonlauf und sagen wir, ich möchte 3 Stunden 30 unterwegs sein oder drunter und das Ziel eben auch erreichen, dann muss ich natürlich vorzeitig planen und dann sollte ich auch auf jeden Fall ab der ersten Stunde schon diese 30 Gramm, also zwischen der ersten und der zweiten Stunde, diese 30 Gramm zuführen, ja.
Und wie hältst du es mit der beliebten Kohlenhydrat- oder versuchten Kohlenhydrataufladung gerade vor einem Langdistanzwettbewerb in den 2 bis 3 Tagen davor?
Also, das ist zwar jetzt nicht die Frage, aber ich beantworte sie gerne. Also Aufladung in dem Sinn ist immer die Frage, wie viel Kohlenhydrate esse ich generell, beziehungsweise wie hoch ist der Prozentsatz meiner täglichen Nahrung, ja, wie viel Kohlenhydrate verzehre ich, weil wenn, wie es bei einem Ausdauersportler natürlich ideal ist, sowieso der Großteil an Energiezufuhr durch Kohlenhydrate bereitgestellt wird, müsste ich jetzt nicht extra aufladen, wobei man kann schon sagen, dass wenn man 100% jetzt an allen Makronährstoffen betrachtet, dass dann schon der Anteil an Kohlenhydraten vor dem Wettkampf eine Spur höher wird, wenngleich die Gesamtkalorienzahl dadurch nicht erhöht werden soll. Also dieses Überessen und übermäßig viel Essen, mehr Kalorien als man benötigt, ist nicht sehr sinnvoll. Man soll aber, wie gesagt, schon darauf achten, 2 bis 3 Tage vor einem Ausdauerwettkampf, dass man vermehrt Kohlenhydrate zuführt und zumindest nicht weniger oder im schlimmsten Falle ganz drauf verzichtet. Und passend zur Beantwortung dieser Frage kommt auch das Lied der fragenden Person. Und zwar ist das von Queen, Don't Stop Me Now, was natürlich ideal für den Longjog geeignet ist.
Auch die zweite Frage beschäftigt sich mit dem Thema Verpflegung, und zwar: Wie gestalte ich die am besten vor bzw. während eines Marathons?
Okay, gut. Das ist jetzt natürlich ein spannendes Thema. Ja, also vor bzw. während des Marathons, das sind ja immer so die Kernpunkte einer Wettkampfvorbereitung. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass der Sportler in der Vorbereitung auf den Marathon sich generell gut und ausgewogen ernährt und Sportart adäquat, weil es bringt jetzt nichts, wenn ich mich am Tag vom Marathon und während des Marathons ideal ernähre, aber die restliche Zeit drauf vergessen habe. Aber um bei der Beantwortung der Frage zu bleiben, vor dem Marathon würde ich jetzt darauf beziehen, so vielleicht 24 Stunden bis 48 Stunden vorher. Und das ist auch ähnlich wie bei der vorigen Frage mit den Kohlenhydraten. Die sollte im Idealfall kohlenhydratreich ausfallen. Das heißt, ich sollte, wenn zum Beispiel am Sonntag der Marathon ist, ich würde sogar schon am Donnerstag darauf achten, aber spätestens am Freitag damit zu beginnen, dass ich bei jeder Hauptmahlzeit auf jeden Fall Kohlenhydrate dabei habe. Also das bedeutet jetzt zum Beispiel zum Frühstück ein Porridge, zum Mittagessen Portion Reis mit einer Eiweiß- und Gemüsebeilage und beim Abendessen dann auch nicht komplett auf Kohlenhydrate verzichten. Jetzt nur als Beispiel, und am Wettkampftag selber hängt sehr stark davon ab, was ich am besten vertrage. Das wird man auch schon am Wettkampfvorabend spüren, ja. Da bitte keine Experimente machen, aber ideal ist zum Beispiel, wenn ich 2 bis 3 Stunden vor dem Start des Marathons eine leicht verträgliche, kohlenhydratreiche, fettarme Mahlzeit zu mir nehme. Die soll auch bitte nicht Ballaststoff oder unter Anführungszeichen besonders gesund sein. Was ich damit meine ist, vor dem Wettkampf ist sogar oft das Weißbrot oder Mischbrot besser geeignet als jetzt das Vollkornbrot oder nicht die Vollkornhaferflocken, sondern vielleicht leicht verträglichere Flocken, die über Nacht eingeweicht wurden. Aber ganz wichtig ist, ihr solltet etwas essen, was ihr auch sonst beim Ausdauertraining gut vertragt, und auf keinen Fall experimentieren. Und während des Wettkampfs kommt es darauf an, was ihr im Training natürlich probiert habt. Also das heißt, im Training bereitet man sich im Idealfall auf die Verpflegung im Wettkampf vor. Das heißt, man probiert vielleicht verschiedene Gels oder flüssige Kohlenhydratlösungen, wenn das beim Wettkampf möglich ist, die zuzuführen oder mitzunehmen. Manche essen auch gerne Riegel. Da muss man wirklich schauen, was ist für mich geeignet, was bringe ich gut runter, was bringe ich auch wirklich über mehrere Stunden gut runter. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gel verwende, das ich einmal gern mag oder zweimal, aber ich muss vielleicht beim Marathon 5 Gels nehmen und ich kriege dann den Cola-Geschmack beim dritten Mal nicht mehr gut runter, werde ich es auch vielleicht nicht gerne verzehren. Also das heißt, alles, was ihr im Training vorher probiert habt, ist dann im Wettkampf nur mehr sozusagen ja die Durchführung des Erprobten. Aber eben vielleicht ganz wichtig zu unterstreichen, auf jeden Fall Energiezufuhr während des Marathons, ja. Und Getränke, das muss man an der Stelle auch sagen, auch natürlich auf Getränke nicht vergessen, vor allem wenn es am Wettkampftag warm ist. Aber wie schon erwähnt, es sollte auf jeden Fall auch im Training schon mal probiert worden sein, und übermäßig viel trinken braucht man dann auch nicht. Aber es ist, ja, es ist eine sehr individuelle Angelegenheit, ja.
Lisi, vielen Dank für die Beantwortung der Frage, und jetzt gibt's passend zum Thema Ausdauersport wieder etwas Musik. Wir bleiben noch ein bisschen beim Thema Ernährung. Das ist jetzt vielleicht eine etwas spezielle Frage. Die Frage lautet, wenn ich berufstätig bin und mich in diesem Beruf körperlich sehr stark betätigen muss, wie etwa auf der Baustelle, dadurch am Abend auch wenig Zeit habe zu kochen, wie soll ich mich idealerweise ernähren?
Also da ist natürlich die große Frage, was wird vor Beginn der Arbeit verzehrt und was ist während der Arbeitszeit möglich? Ich kenne viele Berufstätige, die genau dieses Problem haben. Und da lautet die goldene Regel oder die Antwort drauf eigentlich Vorbereitung der Mahlzeiten. Das bedeutet, ich muss jetzt nicht mein ganzes Leben dafür aufopfern, nur mehr zu kochen und Sachen vorzubereiten, sondern es setzt ein gewisses organisatorisches Talent voraus, was aber durchaus für jeden realisierbar ist. Zum Beispiel bedeutet es, wenn ich weiß, ich arbeite von Montag bis Freitag zu diesen Uhrzeiten an diesen Stellen, ja, gibt es entweder in der Nähe etwas, wo ich mir etwas Gesundes, Nahrhaftes, Ausgewogenes leicht organisieren kann. Meistens ist es nicht so, gerade auf Baustellen, die sind irgendwo im Niemandsland und dann gibt es vielleicht eine Würstelbude oder einen Dönerstand, aber sonst nichts. Da empfiehlt sich dann wirklich darauf zu achten, dass ich mir am Vorabend oder vielleicht am Wochenende einige Speisen vorbereite, die auch kalt zum Beispiel verzehrt werden können, weil es ist oft der Fehler, dass die Leute dann was vorkochen, was man eigentlich warm essen sollte. Und ad hoc gibt es dann auf der Baustelle keine Mikrowelle oder keine Möglichkeit, das aufzuwärmen. Das heißt, ich empfehle immer zum Beispiel diese Bowls, die jetzt so beliebt sind. Ja, also ist nichts anderes als eine Mischung aus einer Kohlenhydratquelle wie Reis, Quinoa, Bulgur, Ähnliches mit Gemüse und einer Eiweißquelle, die natürlich auch kalt, schmackhaft ist und auch Sinn macht, zum Beispiel. Ja. Oder das klassische belegte Brot, auch wenn es so abgedroschen klingt, aber das klassische belegte Brot mit vielleicht ein bisschen Obst oder einem angerichteten Joghurt ist zum Beispiel auch sehr empfehlenswert. Das hängt dann auch sehr stark davon ab, was mir schmeckt. Aber wichtig ist eben wirklich, dass ich mir gezielt was vorbereite und mitnehme, schon während der Arbeit. Ja? Und dann wird nämlich am Abend, weil die Frage war ja, was soll ich am Abend essen, dann ist natürlich die Frage der Abendmahlzeit auch leichter geklärt, weil oft eskaliert das Abendessen dann, wenn ich den ganzen Tag keine Zeit hatte zu essen, dementsprechend auch nichts gegessen habe, aber vielleicht durch den Beruf sehr viele Kalorien wirklich verbrannt habe. Und dann komme ich heim und habe endlich die Möglichkeit, in Ruhe zu essen. Und dann wird alles verzehrt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, nein, aber was einem in den Weg kommt oder was der Kühlschrank hergibt. Und das ist natürlich dann meistens nicht so ideal. Erstens ist nicht sehr gesund, auf einmal so viel zu essen. Und es werden ja dann oft auch nicht die gesündesten Nahrungsmittel gewählt. Und dem kann man eben damit vorbeugen, dass man sagt, man hat wirklich über den Tag verteilt seine Mahlzeiten zugeführt, kippt dann weniger in diesen Unterzucker oder in diesen Heißhunger rein und isst dann am Abend, da kann man sich ja da in Ruhe was kochen oder das auch vorbereiten. Das wäre jetzt auch die Lösung, wenn jemand sagt, ich habe aber gar keine Zeit, ich muss mir alles vorbereiten, ich habe am Abend dann keine Lust mehr, etwas zu kochen. Dann würde ich empfehlen, dass man wirklich mehrere Speisen vorbereitet und oder die Sachen einfach schon zu Hause hat. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen mühsam, weil man sehr viel einkaufen muss oder sehr viel vorausplanen muss. Muss ich aber sagen, in unserer Gesellschaft heutzutage stellt es kein Problem mehr dar, weil man kann viele Sachen auch schon online bestellen, man kann im Vorhinein das organisieren und es ist sicher möglich. Das wäre meine Empfehlung für diese Frage, ja, oder meine Antwort.
Du rufst mich an und fragst mich, wie es mir geht. Ich ruf dich an und ich frag dich, wie es dir geht. Du rufst mich an und sagst, du kommst zu spät. Und dabei bist du schon viel zu spät. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht versteh. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause geh. Dann rufst du an auf meinem Handy. Und dann bist du wieder Candy. Komm vorbei in mein Bungalow. Ich hab Snacks für die Lindertschau. Mama kocht für alle. Mama kocht für mich und dich. Komm vorbei in meinem Bungalow. By the rivers of Cashflow. Wir trinken schon und trinken schon. Komm vorbei mit deinem Skoda. We'll be right back. deine Leiter. Komm, bitte leih mir deine Leiter. Ich brauch Power für meinen Akku. Keine Power für meinen Akku. Baby, leih mir deine Leiter. Ich brauch mehr Strom. Du rufst mich an und fragst mich, wie's mir geht. Ich ruf dich an und ich frag dich, wie's dir geht. Du rufst mich an und sagst, du kommst zu spät. Und dabei bist du schon viel zu spät. Es tut mir leid, wenn ich das alles nicht versteh. Es tut dir leid, wenn ich nach Hause geh. Dann rufst du an auf meinem Handy. Und dann bist du wieder Candy. Komm vorbei in meinem Bungalow. Ich hab Snacks für die Lindenschuh. Mama kauft für alle. Mama kauft für mich und dich. Komm vorbei in meinem Bungalow. By the rivers of cash flow. Wir trinken Soda, trinken Soda. Komm vorbei mit deinem Skoda.
Wir haben jetzt noch eine vierte und letzte Frage zum Thema Ernährung, und zwar vegane Ernährung. Für Sportler geeignet? Wenn ja, wie?
Also das Thema vegane Ernährung, das muss man ja fast schon mit Glacé-Handschuhen anfassen, weil das sehr viele Emotionalitäten auch mit sich bringt. Also das werden viele Zuhörerinnen oder Zuhörer sicher auch kennen. Wenn man Veganer ist, wird man oft gleich ein bisschen ja, anders betrachtet. Umgekehrt gibt es aber auch Veganer, die die Omnivoren sozusagen maßregeln. Also das ist so grundsätzlich gesellschaftlich schon mal ein nicht so einfaches Thema. Wenn man das jetzt aber ganz objektiv betrachtet, vor allem beim Thema Sport, kann man mal grundsätzlich Folgendes sagen. Egal, ob das jetzt ein Veganer ist oder ein Omnivor, also so nennt man Personen, die alles essen, dann muss man immer die Person betrachten, wie ernährt sich die generell? Ernährt sich die ausgewogen? Achtet die auf ihre Ernährung? Macht sich die Gedanken, wie sie ihre Makro- und Mikronährstoffe und alle weiteren Vitamine, Spurenelemente und so weiter, das gehört eh zu den Mikronährstoffen, aber wie man das dann im Detail deckt oder nicht, weil das ist für mich immer das Argument, egal bei welcher Ernährungsform. Weil es ist durchaus möglich, sich mit einer rein veganen Ernährungsform ausreichend oder alle Nährstoffe zuzuführen, wenngleich der erhöhte Energiebedarf, vor allem im Ausdauersport oder auch dann im Profisport, einen natürlich schon vor eine gewisse Herausforderung stellt. Warum? Ich gebe jetzt nur kurz ein Beispiel. Wenn jemand, sagen wir mal, jeden Tag seine 2 Stunden Ausdauersport macht zum Beispiel, ja, und es ist eine Durchschnittsperson mit 75 Kilogramm, die auch noch berufstätig ist und so, ja, dann sind schnell, je nach Trainingseinheit, je nach Intensität, Dauer und so weiter, 2000 Kalorien überschritten, oft sind sogar eher 2500 oder 3000 Kalorien. Dann stellt sich für mich natürlich jetzt als Beraterin sozusagen auch die Frage, wie kann ich zum Beispiel 3000 Kalorien so decken, dass ich einerseits alle Makronährstoffe erreiche und abdecke, andererseits aber dann auch die vegane Ernährungsform einhalte. Und ich weiß, es gibt viele Personen, die das schaffen und das ist auch durchaus möglich. Allerdings gibt es schon gewisse Limitationen, vor allem dann natürlich auch in der Verträglichkeit gewisser Nahrungsmittel, weil gerade wenn zum Beispiel viele pflanzliche Nahrungsmittel und auch pflanzliche Eiweißquellen verwendet werden, bringen die zum Beispiel auch sehr viele Ballaststoffe mit sich. Und es verträgt leider nicht jeder Ausdauersportler ein hohes Maß an Ballaststoffen gleich gut, vor allem nicht vor dem Training. Und da muss man sich natürlich dann die Frage stellen, arbeitet man dann mit Nahrungsergänzungsmitteln, was im Grunde Nicht-Veganer auch machen, ja. Aber das ist schon ein Punkt, den ich dann den Personen, die sich vegan ernähren, schon näher bringen möchte, dass ich sage, okay, ist überhaupt kein Problem, da alles abzudecken, aber weißt du wirklich, wie du es machst? Kontrollierst du regelmäßig dein Blutbild und bist dann auch ehrlich zu dir selbst? Weil man muss dann auch immer sagen, viele reden sich das dann auch ein bisschen schön und sagen, naja, das ist am unteren Bereich, aber das ist ja bei anderen auch so. Ja, aber wenn es bei mir durch die vegane Ernährung verursacht ist, muss ich dann schon noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Und was kann man wirklich im Blutbild erkennen, was vielleicht erst oft nach langer Dauer zu sehen ist? Mir fällt jetzt dann noch ad hoc zum Beispiel Vitamin B12-Mangel ein oder auch oft Ferritin, die Speicherform des Eisens. Gibt es bei vielen Leuten Mangelzustände, ja. Aber man muss dann halt wirklich auch so ehrlich zu sich selber sein und sagen, ist es jetzt durch meinen Lebensstil, ist es durch meine Ernährung, ist es durchs Training, war das schon immer so und so weiter. Ja, um die Frage zu beantworten, es geht. Es ist natürlich anspruchsvoll und teilweise auch kostenintensiv, weil die Nahrungsmittel dann oft auch mehr kosten. Das ist ja auch oft das Hauptargument der Veganer, dass gewisse Fleischsorten viel zu billig sind und deshalb auch die Tierhaltung und so weiter nicht entsprechend ist, und dem stimme ich auch vollkommen zu. Man kann natürlich aber auch als Nicht-Veganer entsprechende Bio-Lebensmittel verzehren und sich schlau machen, wo die Sachen herkommen, weil auch nicht alles, was vegan ist, hat auch immer den kürzesten Transportweg und dementsprechend jetzt auch den ökologischen Fußabdruck. Also das muss man an der Stelle auch sagen. Ich denke jetzt da nur an gewisse Sorten wie Avocados und so weiter und andere Produkte. Das heißt, man muss dann schon auch ehrlich sein und objektiv sein und sagen, okay, gut, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Aber um die Frage auf den Punkt zu bringen, es ist möglich, aber setzt einiges an Know-how voraus. Und nachdem die Beantwortung der Frage so umfangreich war, werdet ihr jetzt mit einem schönen Musikstück für eure Ausdauereinheit belohnt.
Jetzt haben wir eine Frage zum Long Jog selber, und zwar, wie viel Steigerung pro Woche macht deiner Meinung nach Sinn?
Ja, das ist eine gute Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist, denn Wie immer hängt es sehr von der individuellen Person ab. Das heißt, wenn die Person jetzt erst beginnt mit Long Jogs, die Frage ist auch immer, wie definiere ich Long Jog? Weil für einen Anfänger oder einen Kurzstreckenläufer sind Long Jogs was anderes wie für einen Marathonläufer. Es gibt da keine Faustregel, allerdings, ich bleibe jetzt bei einem einfachen Beispiel, wenn jemand zum Beispiel gewöhnt ist, 12 bis 14 Kilometer als längste Distanz zu laufen und er möchte sich zum Beispiel auf einen Halbmarathon vorbereiten, dann würde ich empfehlen, ich spreche jetzt nur vom Longjog, nicht von den anderen Einheiten und der Gesamtsumme, dann würde ich zum Beispiel empfehlen, ausgehend von diesen 14 Kilometern als längste Distanz, vielleicht einmal pro Woche um 1 bis 2 Kilometer zu steigern. Also das heißt zum Beispiel Belastungswoche 1 wären 14 Kilometer, Belastungswoche 2 16 und dann 18. Und dann ganz wichtig, in der dritten, vierten oder fünften Woche, je nachdem wann man das macht, gehört aber auch eine entsprechende Ruhewoche eingeplant. Das heißt, man steigert nicht einfach von Woche zu Woche, sondern man steigert bis zu einem gewissen Punkt, gibt sich dann ein bisschen Entspannung und Ruhe und dann beginnt man wieder weiter zu steigern. Ja, das war jetzt aber wirklich nur ein Beispiel bei dieser Distanz. Was anderes ist jetzt zum Beispiel beim Marathon, wo man vielleicht irgendwann 35 Kilometer Longjog machen will. Da muss man eventuell viel behutsamer steigern und nicht durchgehend steigern und das natürlich auch viel längerfristig aufbauen.
Noch eine zweite Frage zum Longjog. Sollte der Longjog immer auf ebener Strecke stattfinden oder kann das auch im leicht hügeligen Terrain stattfinden?
Das kommt darauf an, welcher Saisonzeitpunkt es ist, beziehungsweise wie wichtig dieser Longjog für mich ist. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel auf einen Marathon vorbereite und ich habe jetzt gezielt vielleicht 3 Monate Zeit, wo ich speziell jetzt auf diese Marathondistanz hinarbeiten will, mit entsprechender Vorbereitung schon, dann ist natürlich immer entscheidend, wie hügelig ist das Terrain, wie viele Höhenmeter sind es, beziehungsweise wie sehr leidet jetzt mein Tempo, meine Technik und natürlich dann auch die Leistung, die Herzfrequenz und die Stoffwechselleistung darunter. Gerade jetzt zum Beispiel, sage ich mal im Herbst, Winter, da spielt es weniger eine Rolle, ob jetzt der Longjog mal im Flachen oder im Hügeligen ist, solange die Intensität richtig eingehalten wird. Also üblicherweise macht man zu seinem Saisonzeitpunkt, wo der Wettkampf noch weit weg ist, die Longjogs ja eher gemütlich, also im regenerativen Bereich. Und die Frage stellt sich natürlich, ist der Sportler in der Verfassung oder ist es vom Terrain her möglich, dass er dann auch vom Puls, von den Watt, vom Tempo, in dem Fall ist er nicht relevant, weil es bergauf, bergab geht, ist der Sportler in der Lage, auch auf diesem Untergrund, auf diesem Terrain im entsprechenden Intensitätsbereich zu bleiben. Wenn das möglich ist, dann spricht überhaupt nichts dagegen, ganz im Gegenteil. Ich bin sogar ein starker Befürworter von nicht immer am Asphalt laufen, sondern auf jeden Fall auf Schotterwegen, Feldwegen, Waldwegen, das ist viel, viel besser. Und wenn das Tempo, wie gesagt, nicht im Vordergrund steht, würde ich das sogar ausschließlich so empfehlen, weil es halt auch gelenkschonend ist und natürlich auch psychisch ein bisschen leichter ist, vor allem wenn es um längere Distanzen geht.
Und jetzt gibt's wieder Musik.
Kommt ein neuer Tag, schwingt Rhythmus in die Hütten der Stadt. Oh, oh, oh. Man sieht und kennt und sagt sich, was diese Nacht zu sagen hat. Oh, fragt nicht nach neuen, alten Werten. Sieht, was es nicht zählt, nur ein Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel, lass diese Reise niemals enden. Das Tun kommt aus dem Sein, allein. Allein als immer Visionen, die Illusionen und Sensationen.
Weil wir in der vorigen Frage beim Thema nicht nur Asphalt, auch vielleicht hügelig, Waldboden, Schotter. In diesem Zusammenhang die Frage, wie planst du deine Trailstrecken?
Tja, das ist eine gute Frage. Wir werden dann in einer eigenen Episode sogar noch näher drauf eingehen, beziehungsweise bieten wir sogar einen eigenen Workshop an Ende November, wo wir uns eingehend mit diesem Thema befassen werden. Aber um die Frage trotzdem zu honorieren und zu beantworten, ich plane es mit dem Programm Komoot. Wobei, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das die absolute Empfehlung ist. Man kann es auch, wenn man Karten gut lesen kann, ist oft sogar besser mit ganz simplen Wanderkarten oder Wanderwegen planen. Ganz wichtig ist allerdings, dass man Höhenlinien lesen kann, dass man Höhenlinien einschätzen kann und dass man auch Jahreszeiten abhängig abschätzen kann, was sich in diesen eventuellen Höhen auch abspielen kann. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Das heißt, am besten ist, wenn ihr zum Beispiel in einem unbekannten Gebiet eine Route plant, dass ihr euch vorher ausführlich darüber informiert, was euch dort erwarten kann, ob eventuell die ausgeschilderten Wanderwege überhaupt noch vorhanden sind. Hängt auch ein bisschen ab, in welchem Land ihr euch befindet. In Österreich sind wir da sage ich mal, sehr verwöhnt. Die Wanderwege, auf die kann man sich meistens auch verlassen. Ja. Aber wie so vieles im Leben ist die Vorbereitung das Wichtigste und ich würde jetzt gar nicht ein bestimmtes Programm da hervorheben, sondern einfach sagen, ein bisschen Auseinandersetzung mit Karten lesen, ein bisschen herumfragen von Leuten, die vielleicht schon in dem Gebiet unterwegs waren und es ist natürlich auch ein bisschen Trial and Error, das heißt, man muss manches auch einfach ausprobieren und dann wieder umkehren und dann wieder umplanen. Mein Tipp ist auf jeden Fall Handy voll aufladen, Uhr voll aufladen und auf einer neuen Strecke vielleicht nicht alleine unterwegs sein und wenn doch, mit genug Verpflegung.
Und wenn jemand mit Trailrunning beginnt, was würdest du sagen, wie viel Höhenmeter, wenn wir bei den Höhenlinien sind, sollte man maximal einplanen?
Das kann man so gar nicht beantworten, Dieter, ehrlich gesagt, weil das ist, hängt auch von der Vorerfahrung ab. Wenn der viel wandern geht, kann der vielleicht schon mal 1000 Höhenmeter zurücklegen. Wenn das jetzt ein Flachlandläufer ist, dann sind für den 200 Höhenmeter für 20 Kilometer schon vielleicht eine Herausforderung. Und auch, wie die Höhenmeter verteilt sind. Die Höhenmeter alleine sind ja nicht der einzige Faktor, sondern sind die alle auf einmal oder sind die auf die ganze Strecke verteilt? Das heißt, es geht immer ums Höhenprofil, aber natürlich ein bisschen jetzt, sage ich mal, vom Hausverstand her, soll nicht ein Anfänger im Trailrunning oder Berglaufen steile, lange Steigungen machen, sondern eher kurze, leichtere Steigungen. Und so leicht welliges Gelände ist meistens verträglicher, vor allem auch die Bergabpassagen. Es wird immer nur ans Bergauf gedacht. Viele vergessen, dass sie ja dann auch wieder bergab müssen und oft passiert mehr auch bei Überlastungen und Verletzungen beim Bergab als beim Bergauf.
Und weil wir natürlich vor allem zu viel Belastung und Verletzung nicht wollen, gibt es jetzt wieder entspannende Musik. eine Frage allgemein zum Laufen, vielleicht gerade zum Longjog, wenn ich so eine längere Einheit hinter mir habe. Ist das Immunsystem dann wirklich runtergefahren oder nicht? Wie ist da der Zusammenhang?
Also ich habe beim Sportwissenschaftsstudium sogar meine Abschlussarbeit darüber geschrieben. Einfach gesagt, ja, nach jeder intensiven sportlichen Aktivität oder nicht nur intensiv, sondern auch nach einer längeren, es kann aber auch schon eine Stunde reichen, sportlichen Aktivität ist die Lymphozytenzahl erniedrigt. Ja, das passiert mitunter auch schon während der Sportausübung, aber in jedem Fall kann man das messen im Blut, also die Lymphozytenzahl ist erniedrigt. Was bedeutet das? Das bedeutet jetzt, dass mein Abwehrsystem sozusagen direkt, wenn ich vom Austauschsport zurückkomme, nicht das Beste ist. Daraus ergibt sich natürlich, dass ich gewisse Handlungen direkt nach dem Austauschsport unterlassen sollte. Sprich, wenn ich mit dem Training fertig bin und das Erste, was ich tue, ist, ich steige in eine überfüllte U-Bahn, wo vielleicht viele Leute niesen oder krank sind, nicht die beste Idee. Vor allem, wenn ich dann vielleicht noch verschwitzt bin, mich nicht umziehen kann und so weiter. Das wäre jetzt einmal das Einfachste, was mir einfällt. Weiters ist auch nicht ratsam, Sachen, die vielleicht einen noch mehr unter Stress setzen und demnach das Immunsystem vielleicht auch nicht unbedingt fördern oder den Stresslevel erhöhen, direkt nach dem Sport zu machen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe einen ganz, ganz wichtigen Termin, dann vielleicht die Einheit danach planen oder so zeitgerecht einplanen, dass ich nicht in eine Stresssituation komme, dass ich das Training unterbringe, das Duschen, dann vielleicht aufs Essen vergesse. Das ist natürlich fürs Immunsystem oder für die Regeneration auch nicht das Beste. Und das sind so ein paar Tipps. Also als Trainer erlebt man das ja immer wieder, man gibt Tipps und die werden dann oft nicht umgesetzt. Wenn man sie dann jetzt, so wie ich erkläre, werden sie dann auch verstanden. Aber deshalb hat ja vielleicht die Oma schon zu euch gesagt, ja, rennt's nicht nocker draußen herum oder zieht sich ein trockenes Gewand an oder was auch immer. Halt im Winter sollte man halt nicht mit einem kurzen T-Shirt, das sind zwar so jetzt eher pauschalisierte, nicht auf den Sport bezogene, aber da ist immer schon ein bisschen was Wahres dran. Wir wissen zwar alle, dass man sich nicht unbedingt deshalb verkühlt, weil man ein kurzes Leiberl draußen anhat, sondern weil das Immunsystem vielleicht generell geschwächt ist. Aber als Sportler hat man leider diesen Nachteil, dass man nach dem Sport eben definitiv anfälliger ist. Deshalb auch mein Tipp, vermeidet es, dass ihr nachher vielleicht Leute trefft oder direkt in ein Lokal geht, wo nicht vielleicht kontrollierbar ist, ob jemand krank ist, weil selbst der fitteste Sportler ist direkt nach seiner Einheit auf jeden Fall anfälliger als im restlichen Tagesverlauf. Ja. Und passend zu diesem Thema kommt jetzt ein Musikstück von einer meiner Lieblingsbands und zwar von den Ärzten.
Hast du etwas getan, was sonst keiner tut? Hast du hohe Schuhe oder gar einen Hut? Oder hast du etwa ein zu kurzes Kleid getragen, ohne vorher deinen Nachbarn um Erlaubnis zu fragen? Jetzt wirst du natürlich mit Verachtung bestraft. Bist eine Schande für die ganze Nachbarschaft. Du weißt noch nicht einmal genau, wie sie heißen, während sie sich über dich schon ihre Mäuler zerreißen. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Die meisten Leute haben ja nichts Besseres zu tun. Lass die Leute reden bei Tag und auch bei Nacht. Lass die Leute reden, das haben die immer schon gemacht. Du hast doch sicherlich eine Bank überfallen. Wie könntest du sonst deine Miete bezahlen? Und du darfst nie mehr in die Vereinigten Staaten, denn du bist die Geliebte von Osama Bin Laden. Rasierst du täglich deinen Damenbart? Oder hast du im Garten ein paar Leichen verscharrt? Die Nachbarn haben da sowas angedeutet, also wunder dich nicht, wenn bald die Kripo bei dir läutet. Lass die Leute reden und hör einfach nicht hin. Die meisten Leute haben ja gar nichts Böses im Sinn. Es ist ihr eintöniges Leben, was sie quält, und der Tag wird interessanter, wenn man Märchen erzählt. Und wahrscheinlich ist ihnen das nicht mal peinlich. Es fehlt ihnen jede Einsicht. Und wieder mal zeigt sich, sie sind kleinlich und vermeintlich, fremden feindlich. Hast du gehört und sag mal, wusstest du schon? Nämlich, du verdienst dein Geld mit Prostitution. Du sollst ja meistens vor dem Busbahnhof stehen. Der Kollege eines Schwagers hat dich neulich gesehen. Lass die Leute reden und lächle einfach mild. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild. Und die besteht nun mal der Wisse,
Das ärgert sie am meisten.
Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Intensität des Laufens im Alter. Ich nehme mal an, mit Alter ist hier vielleicht 50 plus oder 60 plus gemeint. Was kann man da zur Intensität sagen?
Also was man im Alter, und da muss ich jetzt ein bisschen downgraden, ja, was schon ab dem 25. oder 30. Lebensjahr passiert, ist, dass die Muskelmasse langsam aber sicher abnimmt und dass auch gewisse Fähigkeiten, wie zum Beispiel die Schnellkraft, ja, also die Schnelligkeit auch per se, und zum Beispiel anaerobe Fähigkeiten nachlassen. Das bedeutet, dass natürlich der ältere Mensch bevorzugt Ausdauersportarten nicht machen sollte, sondern eher vielleicht besser verträgt. Ja, das ist einmal Punkt 1. Das heißt aber nicht, dass er keine Intensitäten oder diese Reize, die sozusagen ohnehin schwächer werden, nicht trainieren sollte, sondern eigentlich im Gegenteil. Er sollte darauf achten, dass, weil ja von der Biologie her das sowieso vorgesehen ist, dass es weniger wird, dass man dem entgegenwirkt, dahingehend, dass man ein gewisses Niveau halten kann und dass man eigentlich diesem Abbau oder diesem Verlust so gut es geht entgegenwirkt. Aber es ist nicht möglich, dass ein 60-Jähriger genauso schnell sprintet wie zum Beispiel ein 20-Jähriger. Ich meine, nicht möglich, das ist ja nicht mehr so Aussagen, aber eher unwahrscheinlich, oder dass er dieselben Schnellkraft- oder Muskelkraftfähigkeiten besitzt. Wenn aber der 60-Jährige ein Leben lang trainiert hat, der 20-Jährige gar nichts macht, dann ist der 60-Jährige auf jeden Fall fitter. Und das sollte auf jeden Fall die Motivation sein, auch an der Intensität zu arbeiten. Ihr werdet euch vielleicht am Anfang ein bisschen schwerer tun, also ein jüngerer Mensch, weil eben euer Körper sich dagegen wehrt sozusagen. Das heißt aber eben nicht, dass es nicht gut ist oder nicht sinnvoll ist. Allerdings auf jeden Fall mit einer fundierten sportwissenschaftlichen Beratung, weil wenn man vielleicht sogar gewisse Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder andere Dispositionen vielleicht schon hat, die jetzt nicht unbedingt für ein Training mit einer sehr hohen Intensität sprechen, dann sollte man das auf jeden Fall schon abklären lassen und langsam einsteigen. Es wird aber heutzutage auch Patienten empfohlen mit zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten, dass sie eben nicht nur Low-Intensity trainieren, sondern im kontrollierten Rahmen auch gerne höhere Intensitäten machen. Also auf jeden Fall begrüßenswert, ja.
Und zum Thema Bewegung im Alter spielen wir jetzt Musik von den Rolling Stones.
Yeah.
Eine Frage zum Thema Trainingssteuerung, wenn man so möchte. Was meinst du, Lisi, ab welchem Trainingsniveau machen Laktattests Sinn?
Also Laktattests machen immer Sinn, auch für komplette Anfänger. Wenngleich es natürlich wenig Sinn macht, wenn die Person jetzt zum Beispiel gar noch nicht laufen kann, im Sinne von, wenn die nicht mehr als 2 Kilometer am Stück laufen kann, wird ein Test deshalb nicht viel Sinn machen, weil dann kann ich vielleicht eine Gehstufe messen und eine langsame Laufstufe, aber nicht mehr. Das heißt, grundsätzlich empfehle ich es jedem, der beginnt mit gezieltem Lauftraining, dass er sagt, ich mache einen Test. Allerdings, wenn das jetzt wirklich ein blutiger Anfänger ist, der gar nichts gelaufen ist in den letzten Jahren oder sonst eine Ausdauersport gemacht hat, würde ich raten, mit einem Personal Coaching zu beginnen, den langsam ans Laufen ranzuführen, dass er vielleicht sagt, er schafft dann 5-6 Kilometer mit vielleicht kurzen Gehpausen und dann ist er durchaus in der Lage, einen Laktattest zu machen. Und der macht dann auch Sinn, weil das Wichtige ist, nämlich gerade ein Anfänger weiß ja nicht, in welchen Intensitätsbereichen er sich bewegen soll. Ja? Und wenn der dann falsch trainiert, ist mitunter oft mehr kaputt gemacht, als wenn jetzt vielleicht ein fortgeschrittener Läufer mal 2-3 Monate falsch trainiert, ist zwar auch schade drum, aber da kann jetzt nicht so viel schief gehen. Deshalb würde ich einem Anfänger empfehlen, zuerst vielleicht Personal Coaching mit einem Experten, der euch das näher bringt, dass ihr das auch selber ein paar Monate trainieren könnt. Und wenn man dann so in der Lage ist, wirklich problemlos, ganz gemütlich, so 5-6 Kilometer am Stück zu laufen, wie gesagt, eventuell auch mit kurzen Gehphasen, aber größtenteils laufen, dann ungefähr würde ich einen Laktattest empfehlen.
We'll be right back.
Eine weitere Frage, die ihr der Lissi zugeschickt habt, beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Hypertrophietraining und Marathon. Passt das zusammen?
Tja, also die Frage ist, wie wichtig ist mir der Marathon und wie wichtig ist mir der hypertrophierte Muskel? Also ich würde jetzt einmal pauschal sagen, Krafttraining und Ausdauertraining ergänzen sich im besten Fall. Wenn aber das Ziel wirklich die absolute Hypertrophie der Muskulatur ist, und ich denke jetzt an die klassischen Muskelpartien wie Schultern, Bizeps, Brust oder generell jetzt eher der Oberkörper. Beine, ja, werden hoffentlich auch trainiert, aber ich sage jetzt eher im klassischen, ja, Disco-Pumper-Denkstil. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, inwieweit begünstigen diese hypertrophierten Muskeln meine Leistung im Marathon. Ja, das ist einmal das eine. Wenn ich jetzt aber sage, ich bin ein absoluter Freizeitsportler, Genussläufer, ich möchte primär gesund sein und natürlich gut aussehen, dann kann man es eigentlich ganzjährig parallel trainieren, weil dann steht ja jetzt auch nicht die Zeit beim Marathon im Vordergrund. Wenn jetzt aber eine gewisse Zielzeit erreicht werden soll, müsste man zumindest das Training in Richtung Marathon hin, also ich würde sagen so 3, 4 bis sogar 6 Wochen vor dem Marathon, vor allem das Beinkrafttraining ein bisschen reduzieren, beziehungsweise sich halt auch immer bewusst sein, dass zusätzliche Muskelmasse zwar schön ist und meistens auch gesund ist, ja, aber die muss natürlich auch mit Energie und mit Sauerstoff versorgt werden. Und wenn man jetzt die Top-Marathonläufer ansieht oder betrachtet, sind die jetzt nicht die hypertrophierten Bodybuilder, sondern eher atrophierte Langstreckenläufer, wobei die auch gute Kraftfähigkeiten haben, aber halt jetzt nicht in Form von der Hypertrophie. Und atrophiert ist jetzt vielleicht auch ein bisschen hart ausgedrückt, aber jetzt im krassen Vergleich jetzt eher nicht auf Hypertrophie aus sozusagen. Und wenn das aber quasi dann die Weltklasse ist, dann ist natürlich die Frage, beantwortet sich in sich selbst, ob das leistungsfördernd ist oder nicht. Aber für den Hobbysportler, für den Gesundheitssportler würde ich sagen, stellt es jetzt kein großes Problem dar, aber ich würde halt schon drauf schauen, in den letzten, ja, 2 Monaten vorm Marathon vielleicht jetzt nicht unbedingt dann den Fokus rein auf Hypertrophie-Training zu legen. Das restliche Jahr macht jetzt keinen großen Unterschied, ist sogar gut, aber vielleicht darauf zu achten oder wenn jetzt wirklich intensive Einheiten anstehen oder lange Einheiten, halt vielleicht nicht rund um diese Einheit jetzt ein intensives Beinkrafttraining zu machen, weil das wird man dann eh spüren, dass das nicht so viel Spaß macht und auch nicht so viel Sinn.
Und jetzt wieder ein bisschen Musik. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor, floor. I love to dance, so give me more, more.
cause we're so high. Let's do this one more time. Starships, we're meant to fly.
Eine weitere Sache, die euch interessiert, beschäftigt sich mit der Psychologie im Sport. Wenn ich aus verschiedenen Gründen, sei es beruflich, familiär, sehr überlastet bin, sehr unter Stress stehe und mir selbst der Sport eigentlich keinen Spaß mehr macht, wie schaffe ich es, diesen Kreislauf zu durchbrechen und zum Sport wieder so zurückzufinden, dass die körperliche Betätigung Spaß macht?
Also grundsätzlich soll ja das Sportausüben eben nicht als Stress gesehen werden, sondern als willkommener Ausgleich zum Alltag und vielleicht auch als Ventil, wo ich vielleicht Stress, Ärger, Probleme sozusagen abbauen und vielleicht sogar lösen kann. Ja, das ist ja oft so bei Ausdauereinheiten, dass man das Gefühl hat, auf einmal lösen sich die Probleme wie von selbst auf. Und wenn man an dem Punkt ist, dass man sagt, der Sport ist für mich eine Belastung und keine Bereicherung mehr, dann, wie wir von unserer Sportmentaltrainerin schon gehört haben, von der Anna, muss man sich natürlich auch vielleicht zurückerinnern, warum hat man mit dem Sport überhaupt begonnen, was hat einen damals dazu bewogen, den Sport auszuüben. Also das heißt, wieder ein bisschen diese kindliche Ursprungsfreude daran wieder zu finden. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, man muss vielleicht ein vernünftiges Maß finden, dem Lebensstil mit der Integration von Sport und Privatleben, weil es soll halt auf keinen Fall zusätzlicher Stress werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt einen Trainingsplan habt und ihr merkt, puh, da sind 4 Einheiten eingetragen und die spießen sich eigentlich mit meinem Lebensstil, mit meinen Entspannungsphasen, das stresst mich eher, dann wäre es natürlich ratsam, dem Trainer sofort Bescheid zu geben und sagen, du, ich möchte momentan vielleicht nur 2-mal trainieren oder vielleicht 2-mal optional ein 3. Mal. Kannst du mir da was empfehlen? Kannst du mir den Plan dementsprechend umgestalten? Also da ist natürlich sinnvoll, das Gespräch mit dem Trainer zu suchen. Und wenn es aber wirklich so schlimm ist, dass man irgendwann gar keine Lust mehr hat auf Sport, dann würde ich jetzt vorsichtig formulieren, vielleicht auch mal schauen, was einen sonst noch belastet und wo vielleicht auch Quellen liegen könnten, die zu einer, ja, vielleicht leicht depressiven Grundstimmung führen und wie man vielleicht aus diesem Teufelskreis auch ausbrechen kann, weil der Sport sollte ja einem genau da helfen und kann auch da einfach schon sinnvoll sein, Einheiten zu verkürzen oder zu sagen, bevor ich gar nichts mache, gehe ich spazieren oder so. Das wäre so mein Tipp, also bevor man sich dem Sport komplett abwendet, die Einheiten verkürzen, die Einheiten ändern, zu sagen, ich mache jetzt was, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, ich habe jetzt Lust auf ein Intervalltraining, das mache ich. Jeder hat solche Phasen, man nennt die auch oft im Profisport Off-Season oder Übergangsphase, da wird das bewusst so eingeteilt und gesteuert. Wenn es aber wirklich ein gravierendes psychisches Problem ist, dann würde ich mir schon auch, sage ich mal, professionelle Hilfe suchen, das ist sicher sinnvoll, ja.
Dieses Leben ist nicht immer dankbar, nein, dieses Leben ist nicht immer leicht. Und manchmal denkst du, du bist ganz allein und du begreifst nun, dass jeder auf dich scheißt. Und du lässt jetzt deine Tränen raus und weinst. Jeder versucht dir deine Träume auszureden, weil sie hoffen, dass du anfängst aufzugeben. Und du fragst dich, wann hört er bloß auf der Regen? Können sie es einfach nicht lassen, auf dich drauf zu treten? Du spürst die Blicke und du weißt, du bist hier nicht willkommen, weil du hier keine Liebe bekommst. Dieser Beton nennt sich Leben, Junge, und das sind Kopfschmerzen. Und dieser Kopfschmerz lässt sich in einem Loch sterben und keiner antwortet dir. Ich bin wie du und du wie ich. Es gibt eine Handvoll wie wir, denn morgen ist ein neuer Tag. Hör auf dein Herz und versuch's, aber glaub mir, alles wird gut. Und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Du wirst ihn leben und beweis diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben, das, was sie haben, kannst du auch haben. Denn wenn sie meinen, du hast hier nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen, keiner hält dich mehr auf. Komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn und jetzt versuch's. Ich sag
versuch's, alles wird gut.
Alles wird gut, Mann, du schaffst das schon. Du bist den Neid und den Hass gewohnt. Aber du hast Herz, wann wird das belohnt? Und dieser Weg ist ein verdammtes Labyrinth. Du hast Träume, obwohl Schlafwandeln dir nichts bringt. Hör auf deinen Instinkt, hör nicht auf die Leute, die reden. Denn du siehst selbst, dass deine Freunde hier stehen. Sei deinen Freunden nah, doch deinen Feinden noch näher. Vergessen ist einfach, doch verzeihen ist schwerer. Bleib wie du bist, auch wenn sie sagen, dass du nichts bist. Mach es für dich, glaub mir, Mann, sonst packst du es nicht. Und packst du es nicht, ja, dann scheißen alle auf dich. Dann bist du alles und nix und vor allem ein Witz. Lass dich nicht runterziehen, lass dich nicht unterkriegen. Sie haben das gleiche Ziel, sind selber unzufrieden, auch wenn es hart ist. Wir werden alle Helden sein, auch wenn es nur für einen Tag ist. Yeah, und wenn yeah. sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Du wirst ihn leben und beweist diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben. Das, was sie haben, kannst du auch haben. Denn wenn sie meinen, du hast hier nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird. Und bis zu unten drücken sie dich noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer. Steh, steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist, denn bist du erst weg, dann weint keiner mehr um dich. Und bis zu unten drücken sie dich noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer, noch ein Stück tiefer. Steh, steh jetzt auf und zeig ihm, wer du bist, denn bist du erst weg, dann weint keiner mehr um dich. Und wenn sie meinen, du stehst nie wieder auf, dann lass sie reden, Junge, zeig ihnen, das ist dein Traum. Du wirst ihn leben und beweist diesen Leuten, die niemals an dich geglaubt haben, das, was sie haben, kannst du auch haben. Denn wenn sie meinen, du hast hier nichts verloren, dann zeig es ihnen, zeig es allen. Keiner hält dich mehr auf, komm, lass dich fallen, heb den Kopf und blick einfach nach vorn. Und jetzt versuch's, ich sag versuch's, alles wird gut.
So, liebe Lisse, und jetzt gibt's noch ein paar Fragen, die sich mit dir persönlich beschäftigen, beziehungsweise die erste mit deinem Arbeitsalltag. Wie sieht der aus?
Ja, also die Fragen freuen mich natürlich immer besonders, weil das zeigt, dass sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch für mein Leben natürlich interessieren. Und ja, wie schaut mein Alltag aus? Die Frage kann man gar nicht so einfach beantworten, weil jeder Selbstständige wird das vielleicht wissen. Es schaut oft jeder Tag komplett anders aus. Aber ich will der fragenden Person natürlich auch eine gewisse Befriedigung verschaffen und nehme jetzt einfach einen beispielhaften Wochentag her, wo ich zum Beispiel nicht übermäßig viel, aber auch nicht wenig zu tun habe. Und ein klassischer Arbeitsalltag schaut bei mir aus, dass ich sage, ich stehe so um 6.30 Uhr oder 7 Uhr auf. Hab dann das erste Personal Training entweder um 7.30 Uhr oder um 8 Uhr. Hab dann entweder gleich mehrere Personal Trainings nacheinander oder vielleicht nur ein, zwei. Dann sagen wir mal, wenn ich zwei hätte, bin ich vielleicht so ja um 9:30, 10 fertig. Dann nehme ich mir meistens selber so 2-3 Stunden Zeit, um entweder mein eigenes Training zu machen oder mit meinem Hund spazieren zu gehen oder vielleicht auch ein paar Sachen ja am Computer sozusagen zu erledigen, wo ich jetzt nicht gestört werden möchte oder wo ich keine Termine habe. Und dann am Nachmittag geht es dann unterschiedlich weiter. Also manchmal mache ich noch was für mich privat. Ich gehe, was weiß ich, zur Akupunktur oder lass mich mal massieren, wenn es die Zeit zulässt. Das sind jetzt aber schon eher die schöneren Tage, ja. Ansonsten geht es eigentlich am Nachmittag dann mit Terminen weiter. Das kann einmal ein Laktattest sein oder ein Lauftechniktraining oder ein Kurs, den ich selber abhalte. Vielleicht zum Beispiel Tristyle Your Body oder so. Das hängt auch vom Wochentag ab. Und ja, aber ich würde sagen, so im Schnitt schauen meine Tage sind schon sehr gut gefüllt. Ich hoffe, das war jetzt so die Beantwortung der Frage, die gewünschte, weil noch genauer kann man es eigentlich schwer sagen, weil wirklich oft jeder Tag ein bisschen anders ausschaut, ja.
Slashed and torn.
Noch eine Frage, die euch interessiert, und zwar, Lissi, zu deinem Werdegang. Wie hat sich der im Vergleich zu den Ursprungszielen, sagen wir vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren, verändert?
Also vor 5 oder vor 7 Jahren, da habe ich gerade so begonnen, meine Firma zu gründen, beziehungsweise hat sich das langsam so entwickelt. Das heißt, ja, was waren damals meine Ziele? Die Frage ist jetzt, ob sie auf sportliche oder berufliche Ziele jetzt abzielt. Aber sportlich habe ich damals nicht mehr so hohe Ziele gehabt. Also wenn das jetzt 2014, 2015, 2016, da war meine Leistungssportkarriere schon eigentlich vorbei. Da waren meine sportlichen Ziele auf jeden Fall nicht mehr im Vordergrund, sondern eher fit bleiben, ja, mit den Kunden noch trainieren können und ein bisschen was machen, ja. Damals hatte ich sportlich weniger Ziele. Meine beruflichen Ziele, die waren damals eigentlich so, dass ich gesagt habe, wenn ich jedes Monat meine Miete bezahlen kann, dann bin ich schon zufrieden. Und mit Miete meine ich jetzt die von einem Drehstyle-Studio. Ja. Das war so ein Ziel, wo ich gesagt habe, wenn sich das gut ausgeht und noch ein bisschen was überbleibt, dann ist alles okay. Diese Ziele ändern sich dann natürlich, wobei das Gute ist, als selbstständige Person, jetzt berufstätig gemeint und auch natürlich sonst, vergisst man Gott sei Dank nie diese Ursprungsziele und weiß halt dann auch ganz genau, wo man herkommt und hat dann auch oft noch diese Ursprungsängste in sich, obwohl die oft gar nicht mehr sozusagen notwendig sind, ja. Aber ja, mein Ziel war eigentlich immer, dass ich mein Leben so größtenteils weiterleben kann, wie ich es als Sportler gemacht habe. Das heißt, ein bisschen freie Zeiteinteilung, jeden Tag Zeit fürs Training, wenn ich will. Und natürlich so viel verdienen, dass ich ein gutes und sorgenfreies Leben habe. Und das waren damals schon meine Ziele. Und die, würde ich sagen, habe ich jetzt schon gut im Griff. Und sind aber auch weiterhin meine Ziele. Vor allem das Wichtigste ist, dass man mit sich selbst im Reinen ist und ja, einfach glücklich ist bei dem, was man tut.
Okay, yeah. Okay. Haus und sauer, ich bin süß wie der kleine Vogel Tweety. Wenn es schreit, gibt, frag ich deinen Rücken, wo drückt der Schuh ab? Baby, stritt mich schon mit mehr Jungfrauen, Barbie, Fairy, Topia. Denn diese Housewives sind desperate wie Eva Longoria. Bitte schauen kritisch auf, die zickige Bindesfrau. Shirin Davids, denn sie macht das Fass der Feministin auf. Klappes Kleid, das hoch wie bei Minimaus. Kann nicht so falsch sein, wenn eine ganze Generation
Imitation, mein Image klaut. Frech im 808, aus Regen Heartbreaks, weil ich mich von ihm distanziere, wie Kim von Kanye. Verhalten ist ein bisschen wie nicht das Polare, denn sagt sie im Bett, beat a hoe, break a hoe, sprechen wir eine Sprache, ja. Yeah. Laufe durch die Straßen mit meinem neuen Bling Bling und ne ziemlich nice, mach mir einen Film. Sie sagt, Girl, hi. Sag dein Boy, dass du Bi bist, lass mich dein Girl sein. Laufe durch die Straßen mit meinem neuen Bling Bling und ne ziemlich nice, mach mir einen Film. Sie sagt, Girl, hi. Sag dein Boy, dass du Bi bist, lass mich dein Girl sein.
Kitty Cat, breit gebaut, braun gebrannt. Ich fick deine Handelbank, 180 Zentimeter und ich hab nen Pferdeschwanz. Ich liebe meinen Beruf, ich muss nichts anderes tun. Wer ist diese Kitty Cat? Agro Berlin's most hated hoe. Labels sagen sorry Cat, nein du bist kein Model Cat. Die haben's nicht gecheckt, ich bin eine Heldin wie im Comic Cap. Wenn du nicht auf Shirin im Album bist, dann where you at? All diese Bitches mad, mini me, Queen of Rap. Deutsch Rap Mommy, Deutsch Rap Barbie. Wir sind keine Hallebecker, so wie Gwen Stefani. Dann, die haben gesagt, mein Kopf wie ein Kanister ist. Ich sag nur halt die Fresse, Pussy Boy und strip für mich. Laufe durch die Straßen mit meinem neuen
Bling Bling
und ne ziemlich nice. Macht mir einen Film. Sie sagt, ich sag,
Girl, hi. Sag dein Boy, dass du Bi bist, lass mich dein Girl sein. Laufe durch die Straßen mit meinem neuen
Bling Bling
und ne ziemlich nice. Macht mir einen Film. Sie sagt, ich sag,
Girl, hi. Sag dein Boy, dass du Bi bist, lass mich dein Girl sein. Aha.
Wir kommen zur letzten Frage im heutigen Long Jog Special. Das ist wieder eine sehr persönliche Frage, Lissi, und zwar, wann schläfst du?
Ja, da würden jetzt wahrscheinlich gern alle meine Athletinnen und Athleten hören, ja, ich schlafe um 22 Uhr und um 6 Uhr stehe ich auf nach 8 Stunden erholsamen Schlaf. Jo, ich sage mal so, ich gehe nicht immer um 22 Uhr ins Bett. Es hängt sehr davon ab, was ich an dem Tag gemacht habe. Ich arbeite ja auch oft sehr lange. Ich komme oft erst um 20 Uhr, 20.30 Uhr nach Hause. Dementsprechend kommt man dann nicht so schnell runter und kann nicht um 22 Uhr entspannt einschlafen. Aber ich schaue, und das ist so eine alte Regel, die hat doch schon mein erster Trainer immer so gepredigt, der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste. Das heißt, ich schaue schon, wenn es jetzt die Arbeit zulässt und mein Gemüt oder manchmal bin ich auch noch voll motiviert um Mitternacht und arbeite irgendwas, aber normalerweise schlafe ich vor Mitternacht. Ja, also das heißt, ich würde sagen, im Schnitt, wenn ich den ganzen Jahresschnitt nehme, ist es wahrscheinlich 23 Uhr. Ich richte es aber ja fairerweise ganz stark danach, wenn ich am nächsten Tag aufstehen muss, weil mir ist schon wichtig, also 6 Stunden Schlaf ist mir zu wenig. Ich schaue schon, dass ich meistens 8 Stunden schaffe, es wären dann eher 7 bis 8, weil ich merke das vor allem, wenn ich trainiere oder viel zu tun habe, dass ich dann schon ein bisschen ja nicht so belastbar bin oder auch vielleicht manchmal grantig, zwar nur zu mir selbst natürlich, nicht zu den anderen, aber ich bin nicht so ganz rund. Und deshalb schaue ich schon, dass wenn es möglich ist, dass ich 7, 8 Stunden schlafe. Und das hat man als Sportler eigentlich ganz gut intus, dass man sich auch den Schlaf nimmt, den man braucht sozusagen. Wird natürlich jetzt vielleicht in ein paar Monaten dann anders ausschauen. Aber ja, wir sind ja alle hart im Nehmen, ja.
Wir hoffen, dass euch die heutige Long Jog-Folge gefallen hat, dass ihr euch während des Long Jogs auch ein bisschen erholt habt. Und zum Abschluss gibt's jetzt noch einmal Musik.
Da wo sie schreit, da musst du angreifen. In einen höheren Gang schalten. Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen. Dranbleiben, anspannen und standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können. Aber dein Können niemals anzweifeln. Nee, genug, aber auch nie zu große Ziele. Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für die Maschine. Den Neid von so vielen zu Öl für das Getriebe. Neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue Spieler. Hochfliegen heißt fallen in die Tiefe. Doch ohne große Opfer gibt es keine großen Siege. Wir hören kein Nein, kein das geht nicht, kein der Weg ist zu weit, denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit. Und noch einen anderen Weg kenn ich keinen. Und selbst wenn schätzt man erst den Wert, zahlt man auch den echten Preis. Du sagst, du kannst nicht, dann willst du nicht ganz einfach. Talent ist nur Übung und Übung macht den Meister. Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück.
Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht,
neuer Versuch, neues Glück. Es ist zu spät für noch nichts, denn man erntet nur so viel, wie man noch gibt. Und wenn deine Flamme dann erlischt, warst du nur ein kleines Licht oder ein Feuer, hoch wie Häuser, das auch brennt bei starkem Wind. Du musst es wollen, wie deine Lunge die Luft zum Atmen will. Denn Flügel wachsen einem nur, wenn man den Mut doch hat und springt. Wenn ich stürze, bleib ich liegen, steh ich härter auf und fliege. Nur wer Angst hat vor dem Fall, muss sein ganzes Leben kriechen. Geh nie auf die Knie, der Blick immer Richtung Sonne, den Anblick speichern für den Fall, dass es mal länger blitzt und donnert. Auch wenn man einmal verliert, muss man besser zurückkommen, als man ging. Der Wille macht das Fleisch auf deinen Knochen zu Beton. Nix ist umsonst, jeden Zentimeter muss man selber gehen. Denn von alleine wird nichts kommen, motiviert der Tunnelblick ans Ziel. Denn wann, wenn nicht jetzt und wer, wenn nicht wir?
Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht.
Keine Zeit mehr zu warten, lass die anderen für mich schlafen, die immer träumen vom Erfolg, doch ich zieh durch, bis er dann da ist. Talent ist harte Arbeit, Perfektion dauert Jahre. Wenn sie schreien, ich hab es leicht, dann habt ihr leider keine Ahnung. Wir kommen tief aus dem Dunkeln, entgegen der Erwartung. Hass und Nein, Blut und Schweiß gibt dem Leben nur mehr Erfahrung. Ausdauer ist der Schlüssel für den Ruhm. Es gibt viel, was mir fehlt, aber davon hab ich genug.
Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten oder Licht, Erfolg ist kein Glück, sondern nur das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Das Leben zahlt alles mal zurück. Es kommt nur ganz darauf an, was du bist. Schatten.